Einen schönen guten Morgen. Danke, Anja. Danke auch für das Lied mit den Keksen. Das hat mir so richtig gut gefallen. Wir sind alle jetzt in Stimmung gekommen. Manchmal denke ich, schade, dass ich nicht hier in der Nähe wohne. Da könnte ich jeden Sonntag hierher kommen. Aber danke schön. Ich bin auch gerne hier. Kann überlegen, ob ich Gast bin oder ob ich zu euch gehöre, eigentlich mehr zu euch. Aber ich habe nämlich die Geschichte gehört von, oder keine Geschichte, es war ein Telefonat mit einem Gastredner, der kommen sollte in einer Gemeinde. Da hat man den angerufen und gefragt, am Sonntag predigst du ja bei uns, über was willst du predigen? Und er sagte, der Herr ist mein Hirte. Und der angerufen hat, sagte, ja, und was noch? Der Psalm 23 ist ja länger. Und der Gastprediger, der überlegte und sagte, nee, das reicht. Lassen wir das dabei. Der Herr ist mein Hirte, passt. Am Sonntagmorgen, bevor der Gast dann zur Gemeinde ging, zum Gottesdienst, schlug er die Zeitung auf und er las, ja, Pastor Meyer wird in dem Gottesdienst predigen über der Herr ist mein Hirte, Bindestrich, das reicht. Gut, ist die Frage jetzt. Reicht es, wenn Gott unser Hirte ist? Zumindest mal könnte man meinen, wenn Gott unser Hirte ist, dass er dann auch ein gerechter Hirte sein wird. Wir haben ja vorhin gehört, die Frage ist, Gott als Hirte ein gerechter Hirte oder nicht? Und wenn wir nach unseren Gefühlen gehen, dann müssen wir ja tatsächlich erkennen, manchmal gefühltmäßig ist Gott nicht gerecht. Gefühltmäßig. Und dann müssen wir unser Leben anschauen und das Leben der anderen. Der eine hat größere Schicksalsschläge, der andere weniger. Und es gibt übrigens auch ein deutsches Gesetz, dass Gerechtigkeit nicht möglich ist. Weil manchmal kommen Leute zu mir zum Notausgang und sagen, mir ist so viel Unrecht getan, ich fordere Gerechtigkeit. Und da muss ich ihnen sagen, verstehe ich. Aber es gibt ein deutsches Gesetz, dass Gerechtigkeit nicht immer möglich ist. Wir leben in einer verfallenen Welt, da ist Gerechtigkeit nicht immer möglich. Es gibt viele, viele deutsche Gesetze. Deutschland ist ja dafür bekannt, für viele Gesetze. Ich vermute, unter anderem gibt es viele Gesetze, um ein Stück weit auch gerechter zu werden. Weil wenn da nur wenige Gesetze sind, dann gibt es eine Lücke. Und um das ganze System gerecht zu machen, brauchen wir immer mehr Gesetze. Aber am Ende hat das deutsche Rechtssystem erkannt, am Ende ist Gerechtigkeit nicht für jeden möglich. Jetzt kommen wir aber zu Gott, von dem wir eigentlich denken und auch lesen, dass er ein gerechter Gott ist und empfinden, dass er nicht immer gerecht ist. Und wenn es heißt, er ist unser Hirte, dann denken wir, okay, wir als Schafe werden Gerechtigkeit erfahren. Aber wie gesagt, gefühltmäßig ist es nicht immer so. Man denkt ein Hirte, und das ist auch das klassische Verständnis von einem Hirte, der betreut, der führt und der bewahrt. Und jetzt sind wir als Schafe auf dem Felde und ein Bär kommt und man könnte meinen, der Hirte steht da und sagt, alle Gefahren weg. Aber dem ist nicht so, weil manchmal lässt der Hirte den Bär ziemlich nah rankommen zum Schaf. Und das Schaf schaut den Bär an und der Bär macht bereits seinen Mund auf und die Zähne sind zu sehen. Und du denkst, was für ein Hirte. Der lässt dem Bär gefährlich nahe kommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal führt der Hirte sogar einem direkt in die Gefahrenzone. Man würde meinen, der Hirte führt die Schafe dorthin, wo es viel Wiesen gibt, viel Grünes, alles Schönes, Sonne scheint. Aber manchmal führt der Hirte einem auch dort, wo es felsig ist, steinig ist, wo es Abhänge gibt. Also wirklich, wo man denkt, okay, wo führt der Hirte uns jetzt hin? Er sollte uns ja eigentlich bewahren, aber was passiert? Er führt uns ja fast regelrecht ins Unglück. Und das sind so die Erfahrungen, die wir machen oder gemacht haben. Und das sind auch Erfahrungen, die einer in der Bibel gemacht hat. Und wir haben schon gehört, wer es sein wird. Und ich erzähle euch mal die Geschichte. Weil wo ich hin möchte am Ende ist die Frage, wenn die Hirte uns in die Gefahrenzone führt oder wenn die Hirte uns vor diesen Gefahren auch nicht ausreichend bewahrt nach unserem Verständnis, was macht der Hirte eigentlich in diesem Moment? Schaut er weg? Denkt er, schauen wir mal, was passiert? Was macht der Hirte in dem Moment? Und was immer wir erkennen, was der Hirte macht, das darf uns heute Morgen sehr stark hoffentlich ermutigen. Ich erzähle euch die Geschichte von dem einen Mann im Alten Testament. Ich erzähle euch aus der Ich-Form, wie er das jetzt erzählen würde. Also, ich bin geboren worden vor vielen, vielen Jahren. Ich war ein Wunschkind meiner Eltern. Eigentlich hat mein Vater nicht mehr daran geglaubt, dass ich überhaupt noch kommen werde. Meine Mutter hat auch schon lange aufgegeben. 25 Jahre haben sie auf mich gewartet. Es gab auch zwischendurch auch einen Halbbruder. Aber irgendwann mal bin ich gekommen. Mein Vater war schon ziemlich alt, aber ich war da. Und ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Freude war nach so einem langen Warten. Ich war das heißgeliebte Kind. Ich war auch ein bisschen verwöhnt, denn meine Eltern taten alles für mich. Und ich liebte meine Eltern liebten mich, ich liebte das Leben, es war einfach schön. Hier in diesem Elternhaus als Kind aufzuwachsen. Und als ich weiß es nicht mehr genau, war ich 7 Jahre alt, war ich 13, kann auch sein, ich war schon 17. Ich war auf jeden Fall schon größer. Da sagte mein Vater, wir gehen auf eine Wanderung zusammen. Und ich dachte erst, ja, kleine Wanderung, aber wir liefen 3 ganze Tage. Ich habe später dann auf Google Maps mal nachgeguckt, es waren 104 Kilometer. Das heißt, ich war schon groß genug, um hier 34 Kilometer am Tag zu stemmen, aber ich war stolz auf meinen Vater, wir gehen zusammen weit weg. Und ich wusste nicht genau, worum es ging, aber ich ahnte es schon, wir gehen wohin, um ein Brandopfer dem Herrn zu bringen. Wir hatten noch ein paar Schafe und Ziegen dabei und 2 Knechte. Und irgendwann mal nach 104 Kilometern sagte mein Vater zu denen, ihr bleibt da, ich gehe mit meinem Sohn auf diesen Berg, wartet. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war schon richtig aufgeregt, mit meinem Vater auf diesen Berg zu gehen. Und dann kamen wir an diese Stelle, wo da mein Vater Holz gesammelt hat. Ich habe ihm auch geholfen, Holz zu sammeln. Und wir stapelten das auf. Und irgendwann mal merkte ich, etwas stimmt nicht. Das Feuer ist vorbereitet, aber das Brandopfer fehlt. Und ich sagte, Papa, das Brandopfer fehlt noch, aber er beruhigte mich und sagte, der Herr wird dafür sorgen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war in dem Moment auf jeden Fall erleichtert. Und wie die Zeit dann auch vergangen ist, war kein Brandopfer, kein Tier zu sehen. Aber ich merkte, dass mein Vater anfing, nervös zu werden, er zitterte. Irgendwas war mit ihm anders und mein Vater packte mich plötzlich an der Hand. Er packte mich fest Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Albtraum das für mich als junger Mann oder als Kind war, dass plötzlich mein Vater meine Hände zusammengebunden hat. Und ich dachte, was geht hier los? Und dann fing er an, meine Füße zusammenzubinden. Und ich wusste nicht, soll ich schreien, soll ich strampeln? Auf jeden Fall war da in mir, man sagt heute, ein Trauma, ein Kindheitstrauma. Gleichzeitig spürte ich eine ganz große Gewissheit, dass mein Vater weiß, was er tut. Dieses Vertrauen in ihm war gegeben. Es war ein Kampf in mir, einerseits ein Schrecken, ein Albtraum, dass er mich plötzlich festbindet, und andererseits hier das Gefühl, ich kann meinem Vater vertrauen. Und dann legte er mich auf den Altar. Und ich wusste nicht, was machen. Ich habe meine Augen verschlossen und ich dachte, okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich merkte auch, mein Vater war zittrig. Es ist ihm furchtbar ergangen. Und ich machte einfach meine Augen zu und dachte, ich wehre mich jetzt nicht. Ich kann mich sowieso nicht wehren. Ich lasse sie über mich ergehen, was immer er macht. Vielleicht ist er verrückt geworden. Vielleicht, keine Ahnung. Ich machte meine Augen zu und plötzlich merkte ich, dass da irgendwas war. Und mein Vater bindet mich los. Mein Vater fängt an zu weinen, bitterlich. Drückt mich fest in deine Armen. Und ist einfach erleichtert. Irgendwas ist passiert. Er bindet mich los. Wir sehen eine Ziege und ein Schaf in den Büschen. Er nimmt es. Aber ich spürte, irgendwas ist in diesem Moment was Großartiges geschehen. Ich konnte als Kind überhaupt nicht einordnen, was hier vor sich geht. Es war einerseits Trauma. Andererseits spürte ich, hier ist etwas Historisches geschehen. Hier ist etwas Göttliches geschehen. Und mein Vater weinte bitterlich und ich auch. Es ging mir so nah. Und wir sind dann wieder nach Hause gelaufen. 3 Tage lang. Ich wuchs dann da auf, als ich 40 Jahre alt war, war es Zeit zu heiraten. Mein Vater schickte ein paar Knechte in ein fernes Land und sagte, die Frau, wo die Kamele euch tränken wird, bringt die mit. Aber auch nicht sicher, ob die mitgeht, weil es war weit entfernt von ihrem Zuhause. Aber diese Frau Rebekka war vorbereitet und willigte ein. Auch der Schwiegervater sagte zu. Und die kam und sie war eine bildhübsche Frau. Ich war so glücklich. Eine bildhübsche Ehefrau für mich. Was natürlich schwierig war, war, dass wir keine Kinder bekommen haben. Also über viele Jahre hinweg wurde unser Kinderwunsch nicht erfüllt. Und was für mich dann trotz auch noch sehr schwierig war, war, dass es dann nicht mehr geregnet hat irgendwann. Und eine Trockenheit kam und wir mussten dann, oder ich musste dann mit meiner Frau Rebekka, mussten dann das Land dort in Beersheba, wo wir gelebt haben, verlassen und sind dann zu den Philister rübergegangen. Und ihr könnt euch vorstellen, das war schon nicht einfach. Also hier ist man von Gott gesegnet und man muss zu dem Philister jetzt rübergehen und sagen, hey, wir brauchen deine Hilfe, wir hungern. Das war schon, es war schon eine gewisse Blamage, es war schon mit Scham verbunden, hier bei dem Feinden, bei dem Philister, Abimelech hieß der König, zu dem hinzugehen und sagen, hey, könnt ihr uns aufnehmen? Bei uns ist kein Essen mehr. Und ich habe wie gesagt, gegoogelt und interessant ist, dass dort, wo dieser Abimelech gewohnt hat, gelebt hat, ist die Gegend, wo wir vor 2 Jahren gesehen haben, am 7. Oktober, dieses Festival Supernovo hieß es. Ihr könnt euch alle daran erinnern, was da passiert ist. Das war auf jeden Fall in der gleichen Gegend, wo dieser König von der Philister gelebt hat und wo wir dann hingegangen sind. Er hat uns ja tatsächlich freundlich aufgenommen, aber ich hatte Angst um meine Frau, weil meine Frau war hübsch und ich dachte, der König wird sie mir schnappen. Und nicht mal. und ich panikte und ich log dann. Ich sagte dann zu dem König, das ist gar nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Und irgendwann mal fand der König raus, das ist ja gar nicht deine Schwester, das ist deine Frau. Und er war sauer. Ist auch verständlich, dass er da sauer war. Und er sagte, hey, geh einfach weg. Und es war natürlich für mich richtig blamabel, dass ich jetzt hier gelogen habe. Aber ich ging dann auch weg, ging dann ein bisschen auf dem Weg zurück. Und es war ja Trockenheit, ich habe dann 2 Brunnen gegraben, dann haben die Hirten sich gestritten, egal, habe ich den 3. Brunnen gegraben, habe das denen überlassen. Und da kam so viel Wasser raus, dass ich meine Felder so richtig bewässern konnte. Es war herrlich. Und es ist gewachsen und gewachsen und es wurde immer mehr. Und eines Tages sehe ich, wie dieser König von den Philippa wieder herkommt, Abimelech, und ich hatte Angst, ich dachte, was will er mit mir? Und er sagte zu mir, hey, ich sehe Gott in dir. Und ich dachte, Mensch, wie kann das möglich sein? Ich habe ja gelogen, ich habe ja betrogen. Aber er sagte, hey, ich sehe Gott in dir. Du bist ein Gesegneter des Herrn. Boah, ich war erleichtert und wir versöhnten uns. Ich entschuldigte mich für all das, was ich falsch gemacht habe. Aber ich durfte da leben und ich wurde immer reicher. Das war der Wahnsinn. Also es war eine riesen Ernte. Und dann gebar doch meine Rebecca 2 Kinder, 2 Zwillinge. Und der Esau und der Jakob waren das. Und ja, die waren sehr unterschiedlich vom Charakter. Der Esau ist erster aus dem Mutter gekommen und war der Erstgeborene. Und der Jakob war da schon ein bisschen eifersüchtig und hat ja dann auch Sachen gemacht, die nicht gut waren. Er hat dann das Erstgeburtsrecht von dem Esau gestohlen, sage ich mal. Und dann haben meine 2 Kinder sich so gestritten, dass der Jakob flüchten musste. Ich war sehr, sehr traurig. Ich war wirklich am Boden zerstört. Aber Gott sei Dank, ich meine es wirklich, Gott sei Dank, nach 20 Jahren haben sie sich versöhnt. Und wo ich 180 Jahre alt war, waren meine beiden Kinder versöhnt vor mir und ich schloss meine Augen. Das war mein Leben. Mein Name ist Isaac. Und wenn wir uns das so anschauen, dann können wir vieles vielleicht herauslesen. Aber ich möchte einfach mal so zwei Sachen herausfiltern. Dass uns hoffentlich am Ende ermutigen wird. Das erste ist, der Isaac wurde fast zu Unrecht ermordet. Fast. Der Isaac hat keine Schuld auf sich geladen. Er war ein Junge. In der Bibel können wir nicht genau nachlesen, wie alt er war, aber aufgrund dessen, dass er so weit reisen konnte, vermutet man, dass er zwischen 7 und 17 Jahre alt war. Und hier widerfährt dem Isaac fast eine traumatische Ungerechtigkeit. Er soll hier geopfert werden. Und was einfach nebenbei auch interessant ist, was mir aufgefallen ist, dass die Bibel hier schreibt, dass Gott zum Abraham spricht und sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn als Brandopfer. Interessanterweise, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, diese Verse kenne ich ja schon von irgendwo anders her. Vielleicht auch prophetisch oder symbolisch. Weil auch Jesus hat seinen einzigen geliebten Sohn geopfert. Dankeschön. Gott hat seinen Sohn geopfert. Ja, richtig. Gut aufgepasst. Aber wir merken hier, dem Isaak wird fast eine schreckliche Ungerechtigkeit angetan. Und ich kann mir auch vorstellen, weil wir das hier so ziemlich locker durchlesen und sehr emotionslos. Hier steht nämlich geschrieben in 1. Mose 22, jetzt reden wir vom Abraham. Er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wenn wir das so lesen, dann denken wir, ah, okay. Aber wenn wir uns mal in die Lage hineinversetzen, dann können wir uns vorstellen, dieser Vater, was der emotional durchgemacht hat, ist nicht vorstellbar. Und was in dem Jungen durchging, weil man oft auch mit Recht natürlich über den Abraham spricht, wie er hier Gott gehorsam war, aber man vergisst manchmal, dass dieser Isaak auch das voll wahrgenommen hat, was auf ihn jetzt zukommt. Und das ist da, wo ich den Fokus nochmal hinlegen möchte, in dem Fall auf diesen Isaak, der Junge, der hier zu Unrecht geopfert werden sollte. Und was der durchgemacht hat. Und man könnte meinen, nach so einem Erlebnis, dass dieser Junge sagt, ich will mit dir, Vater, und mit Gott nichts mehr zu tun haben. Weil was ich gerade durchlitten musste, mit diesem Gott und mit euch Eltern will ich nichts mehr zu tun haben. Hätte gut sein können, dass da so eine Bitterkeit aufstoßt. Für diese Ungerechtigkeit ist Gott für mich gestorben. Aber Gott sei Dank, der Isaak lässt los und erfährt ganz, ganz, ganz viel Segen. Und das ist einer der Botschaften, die ich auch hineinbringen möchte. Segen kommt nicht einfach so, du gefällst mir, Himmel auf, Segen fließt. Ich weiß nicht, vielleicht passiert das auch mal. Aber in der Regel, der Segen, den wir empfangen, der wurde bezahlt mit ganz viel Samen von dir, von Ängsten, Schweiß, Traurigkeit. Samen, wo du investierst hast in Gott und eigentlich dich sehr, sehr ungerecht gefühlt hast oder noch fühlst. Aber hier glaube ich, wenn du diesen Samen gelegt hast und sagst, hier sind meine Ängste, hier sind meine Enttäuschungen, hier sind meine Fragen, dann bin ich überzeugt, wird dieser Same aufgehen und Segen über dein Leben ausbreiten. Und nicht nur über dich, sondern auch über deine Nachfahren. Wenn ich hier so lese, da spricht Gott zum Isaak, ich werde mit dir sein und dich segnen, wenn dir deine denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deinen Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen all diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden dich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass Abraham meine Stimme gehorchte und meine Vorschriften gehalten hat. Ich bin überzeugt, wenn wir trotz allem, was wir durchleiden, trotzdem dem Feind nicht Raum geben zur Unvergebenheit, zu Groll, zur Bitterkeit, dass daraus eine Frucht entsteht, ein Segen entsteht. Nicht nur über dich und dir und mir, sondern auch über unsere Nachkommen. Der Isaak wurde reichlich, reichlich gesegnet. Aber dann war es noch nicht zu Ende, dann kommen wir noch zum zweiten und auch zum letzten, wo dann Gott auch gewisse Gefahren uns nicht bewahrt. Das ist, wo, wie ich vorhin gesagt habe, wo dann der Bär ziemlich nah rankommt, wo man sagt, okay, wo ist jetzt eigentlich der Hirte? Und so kam es auch, dass eine Trockenheit gekommen ist. Und man könnte sagen, ja, okay, Gott, du hättest ja regnen lassen können, du hättest ja diese Trockenheit verhindern können, du hättest diesen Bär einhalten können. Aber nein, dieser Bär, diese Trockenheit muss kommen und ich muss flüchten. Und wie peinlich, ich muss jetzt zum Feind gehen und Zuflucht suchen. Aber interessant ist, Gott war mit Isaak. Und was noch schöner ist, der Isaak musste nicht sein bestes Benehmen geben, seine beste Aufführung präsentieren. Er musste nicht der Beste sein von allen, sondern er durfte sein, wie er ist, als Mensch mit seinen Ängsten. Und bitte versteht mich nicht falsch, er durfte auch lügen. Durfte nicht, aber er hat es getan. Was ich sagen möchte ist, für Gott war das dann nicht das Ende von Isaak. Isaak wusste genau, es gibt diese 10 Gebote, du sollst nicht lügen. Und was tut er? Er geht und lügt. Das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Isaak wusste genau, hier übertritt er Gottes Gebot. Das Schöne ist, Gott sagte nicht, okay, so weit, so gut, jetzt Game over. Hey, Gott machte daraus etwas Gutes. Klar, er musste dann gehen. Der König war sauer, aber er ging dann und hier steht geschrieben, und Isaak säte in diesem Land, wo er dann hinging, und gewann in jedem Jahr das Hundertfache. So segnet ihm der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Vielleicht muss man auch verstehen, dass Reichtum im Alten Testament oft auch mit dem Segen Gottes verbunden war. Im Alten Testament. Als Jesus kam, war das nicht mehr so, dass der materielle Reichtum unbedingt ein Segen sein muss. Weil er sagt, wer ist reich? Die geistig Armen. Das heißt, diejenigen, wo nicht so viel von sich halten unbedingt, die demütig sind und sagen, Gott, ich bin nicht gut genug. Die geistig Armen, ihr werdet das Himmelreich erben, ihr seid die Reichen. So merken wir, hier ist eine Verlagerung. Wir müssen nicht reich sein, um den Segen Gottes zu erkennen. Aber zumindest mal hier im Alten Testament war oft, nicht immer, oft Reichtum mit dem Segen verbunden. Und wir sehen hier, der Isaak war unglaublich reich. Und dann kam ja dieser König und sagte, hey, du bist ein gesegnetes Herrn, sagte der König zum Isaak. Obwohl er angelogen worden ist, geht er hin und sagt, du bist ein gesegnetes Herrn. Und da sagte König noch dazu, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und das befreit uns von jeglichen Leistungsdruck. Vor allem, was wir denken, wir müssen immer alles richtig machen. Ja, es ist gut, die Dinge richtig zu machen, aber wenn wir mal Dinge tun, die falsch sind, ist das noch nicht das Ende. Weil Gott ist gerecht, er sieht dein Herz. Gott ist gerecht und sagt nicht, okay, wegen diesem Fehlschritt werden wir jetzt da einige Konsequenzen abziehen. Herr, er sieht dein Herz. Und er sieht deine Angst. Und er weiß, hier und dort werden wir versagen. Hier und dort werden wir vielleicht lügen oder betrügen oder Dinge tun, die nicht gut sind. Aber das bedeutet nicht Game Over. Weil Gott ist gerecht. Er sieht dein Herz. Er sieht, wie es drinnen aussieht. Und danach handelt Gott. Und Isaak, der liebte Gott. Er wollte Gott dienen und folgen. Und auf diesem Weg hat er tatsächlich hier und da auch mal einen Fehlschritt sich erlaubt. Aber trotzdem wurde er von Gott reichlich gesegnet. Und man könnte meinen, auch in der heutigen Zeit, ja, der Isaak war nicht gerade ein großes Vorbild, wo er beim Feind war. Er sollte ja eigentlich hingehen und den Menschen von dem allmächtigen Gott erzählen. Und was tut er? Feige seine Frau verteidigen oder seine Schwester. Könnte man ja, okay, Mission nicht gerade erfolgreich abgeschlossen. Aber nein, Gott ist größer. Gott ist größer. Der König hat erkannt, hey, Isaak, du bist auch ein Mensch wie du und ich. Du hast auch Angst gehabt und hast gelogen. Aber hey, ich sehe Gott in dir. Wir haben deutlich erkannt, steht geschrieben, dass der Herr mit dir ist. Und das ermutigt uns. Wir müssen auf Arbeit nicht immer alles richtig machen. Wir müssen auch nicht die besten Leistungen bringen. Und wir dürfen auch hier und dort mal wirklich etwas vergeigen. Und trotzdem ist Gott größer als das und kann daraus etwas Gutes schaffen. So ist unser Gott. Gefühlt wie manchmal, als ob uns Ungerechtigkeit erfährt. Gefühlt manchmal, als ob Gott uns ins Unglück stürzt. Gefühlt manchmal, dass Dinge auf uns zukommen, wo wir denken, das hätte der Hirte uns bewahren können. Und wir sehen aber, es war niemals so, dass der Hirte uns etwas zugetraut hat und dann weggeguckt hat. Schauen wir mal. Wenn der Hirte uns etwas zutraut, und das muss ich sagen, das tut er. Der Herr traut manche Sachen an uns zu. Wir wissen auch nicht immer warum. Vielleicht will er uns was beibringen, vielleicht will er, dass wir wachsen. Ich denke, wir haben nicht Einblick immer in Gottes allwissende Gedanken. Aber eines dürfen wir wissen: Wenn Gott für uns ist, dann kann niemand gegen uns sein. Wenn die Hirte für uns da ist, dann werden wir ans Ziel kommen. Und wenn er uns auch manchmal durch Terrain führt, durch Gegenden führt, wo es steilig ist oder gefährlich ist, wird er uns nicht verlassen, er wird mit uns gehen. Und auch wenn wir das Gefühl haben, hier und dort geschieht uns Unrecht, ich bin überzeugt, wenn wir diese Ungerechtigkeit loslassen, dann wird der Herr aus diesem Samen etwas wachsen lassen, das die Bibel beschreibt als Segen. Ein Segen für dich, ein Segen für deine Familie, ein Segen für deine Nachkommen. Isaak wurde reichlich gesegnet. Isaak hat wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass er einmal so viel Segen bekommt an materiellen Reichtum, an Kinder, an Nachkommen. Der hat das selber auch nicht mehr erlebt, auch wenn er 180 Jahre alt geworden ist. Er erlebte das nicht mehr. Aber wir dürfen wissen, Isaak wurde reichlich gesegnet. Er hat an seinem Kindheitstrauma nicht festgehalten. Er hat es losgelassen. Er hat es Gott abgegeben. Er hat in der großen Enttäuschung, wo er das Land verlassen musste in der Hungersnot, trotzdem noch an Gott gehalten. Er ist treu geblieben an Gott. Und ich glaube, das ist, was Gott uns ruft zu, treu zu sein. Auch wenn wir dieses und jenes nicht verstehen, auch wenn wir gefühlt haben, hier geschieht mir Unrecht. Gott ist größer. Gott kann aus all diesen Dingen was Gutes schaffen. Die Bibel sagt, und ich sage das sehr, sehr vorsichtig, alle Dinge dienen zum Guten, die ihm lieben. Und ich sage es vorsichtig, weil gefühlt wie, ist es nicht so. Aber vielleicht müssen wir nochmal genauer hinschauen. Er sagt, nicht alles, was uns widerfährt, ist gut. Das ist ein Unterschied. Nicht alles, was uns erfährt, ist gut, sondern es führt zum Guten. Das, was wir erfahren, wird am Ende zum Guten führen. Und auch wenn wir hier sind heute Morgen und sagen, hey, das eine oder andere kann nicht zum Guten führen. Es wird. Denn das ist, was die Bibel uns verheißen hat. Das ist, was der Isaak erlebt hat, dass es zum Guten führt. Und da Gott kein ansehender Person ist, er liebt den Isaak kein bisschen mehr, wie er uns liebt, glaube ich, dass diese Verheißungen, diese Segen auch für uns gilt. Und zwar nicht für uns, sondern für jeden Einzelnen individuell. Und ich schließe ab mit einem Vers, den Gott dem Isaak zugesprochen hat. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Vers zu Herzen nehmen. Und egal wie es uns geht, egal welche Ungerechtigkeit wir empfinden, das ist eine Zusage, die Gott dir und mir heute Morgen geben möchte. Er sagte nämlich zu Isaak: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knecht Abraham. Ich werde dich segnen. Fürchte dich nicht. Amen.